Heldenfunk.
Was haben Kaffeebohnen? Okay, geschrotete Kaffeebohnen haben wir hier. So.
Da sind auch gleich die Bio-Hanfblätter.
Also ich bin immer noch für Gold. Wo ist denn das Gold?
Du kannst dir deine mit Gold bestellen, ich bestelle mir meine ohne Gold. Lieber eine zweite Tafel Schokolade als eine mit Gold.
Aber echt Goldpulver, 1,75 Euro ist ein bisschen intensiv. Das, ich glaube, das kratzen wir uns von den Steckern ab und dann in die Schokolade rein oder sowas. Ne? Nimmst du schon auf?
Ja.
Oh, oh, okay. Also, ja, herzlich willkommen zu Heldenfunk Folge 38. Heute im Studio ist der Andreas Huber.
Hallo Konstantin.
Und Marc Baumann, unser Produzent.
Ja, hallo.
Und der Marc, der hat schon zu früh angefangen aufzunehmen. Wir haben nämlich versucht, Systemhelden-Schokolade zu konfigurieren und zwar auf schokri.de. Die machen dann nämlich Schokolade zum selber bauen und wir sind gerade sehr überwältigt von der Auswahl, was es nicht alles gibt. Mini-Streubananen aus Zucker sehe ich gerade.
Also ich bin für Mini-Marshmallows.
Mini-Marshmallows, ja, das ist natürlich...
Und die Schnittlauchröhrchen nicht vergessen.
Ja, und auf schokri.de kann man sich seine, wir kriegen überhaupt nichts von denen, das ist jetzt nur Zufall, weil die auf Barcamps rum abhängen und so. Und da kann man sich seine eigene Schokolade zusammen konfigurieren und die dann zuschicken lassen und wir überlegen, ob wir Systemhelden-Schokolade machen. Vielleicht schickt ihr uns einfach mal eure Bedingungen, was in eine gute Systemhelden-Schokolade reingehört. Natürlich, wenn ihr noch eine andere Webseite kennt, die Schokolade zum Selberbauen anbietet, dann nehmt auch die. Da haben wir jetzt, sind wir völlig schmerzfrei. Damit begrüße ich euch zu unserer heutigen Sendung. Ich bin Konstantin Gonzalez, euer Moderator. Und wir haben uns jetzt hier voll wavig unser Konzept für die Sendung in Google Wave gebaut. Wir sind nämlich, wollen auch zeigen, dass wir modern sind. Aber weil irgendwie keiner Wave hat, machen nicht so viele Leute mit, aber das macht nichts. Wir schreiben einfach mal auf. Wir haben für euch ein bisschen was zu Cloudcamp. Wir haben schon viel über Cloudcamp gesprochen. Jetzt war das Cloudcamp endlich in München. Dann greifen wir unseren ewigen Cliffhanger auf und reden weiter über das Home-Server-Projekt. Da haben wir jetzt hier erschreckende Einsichten bekommen. Dann fand letzte Woche in Dresden die Open Solaris Developer Konferenz statt, die OSDevCon. Da gucken wir mal so ein bisschen über die Agenda. Da sind auch ein paar interessante Sachen. Und auf der OSDevCon, da habe ich mich mit dem Sebastian Laubscher unterhalten. Das heißt also, wir haben noch ein Interview für euch. Und nach dem Interview haben wir für euch auch nochmal drei gute Ideen, wie ihr ein bisschen mehr Leben in die DAO-Bude kriegen könnt. Aber fangen wir jetzt mal an mit dem Thema Cloudcamp. Du warst doch auf dem Cloudcamp, Andreas.
Ja, war für mich auch eine neue Erfahrung, war mein erstes Barcamp. Ich war das davor immer gewöhnt, man setzt sich halt so rein, lässt sich berieseln, sucht sich von den Tracks einen aus, wo man dann reingeht. Und das war natürlich jetzt hier schon ein bisschen mehr zum Mitmachen. Neben ein paar Keynote-Vorträgen gab es dann halt vier Bereiche, in denen dann kleinere Diskussionsgruppen gemacht wurde.
Vier Workshops.
Genau, und man sich dann eher direkt ausgetauscht hat und es weniger ein Vortrag war. Ich war dann im Security-Bereich, also da ging es um Security im Cloud-Bereich.
Genau.
Daneben gab es dann noch HA, Open Source und Private versus Public Clouds.
Ja, man muss dazu sagen, dass das Cloud Camp eigentlich kein richtiges Barcamp ist. Also ein echtes Barcamp, da gibt es gar keine Agenda und man trifft sich und dann überlegt man sich, worüber reden wir hier und was machen wir für Sessions und dann macht man das. Beim Cloud Camp ist das so ein bisschen gemischt. Da gibt es am Anfang ein paar ganz kurze Vorträge, die sogenannten Lightning Talks, 5 Minuten, die dann jeder Sponsor dann für sich hat und wo er versuchen soll, möglichst interessant was zu sagen, also nicht einfach nur so einen Product Pitch zu bringen. Und ich glaube, diese Mischung kommt aber gut an, weil die Leute am Anfang so ein bisschen schon so Beschallung kriegen und sich gemütlich zurücklehnen können und dann so eine gewisse Einstimmung erfolgt. Man ist dann auf das Thema so ein bisschen eingestimmt und hat dann schon so ein paar Ideen, worüber man weiterreden möchte. Und in der zweiten Hälfte gibt es dann, wie gesagt, Workshops, wo dann Moderatoren gesucht werden. Und dazwischen gibt es eine Panel-Diskussion. Die würde ich jetzt gerne nochmal kurz hervorheben, weil ich die ganz spannend finde. Und das ist nämlich so eine Panel-Diskussion, da hat man normalerweise 5 Experten oder was und die werden dann befragt. Und in einem Unpanel gibt es noch keine Experten, sondern man stellt dem Publikum eine Falle und fragt vorher, wer von euch kennt sich denn ein bisschen mit Cloud Computing aus? Und dann so, gehen so ein paar zaghafte Hände in die Höhe und die Leute werden dann gefangen genommen und nach vorne gezerrt und die sind dann das Panel und dann darf das Publikum Fragen stellen. Und das hat aber den Vorteil, dass die Fragen, die dann vom Publikum gestellt werden, die neigen dann dazu, um bestimmte Themen zu kreisen und aus diesen Themen kann man sich diese Workshops machen. Was lief denn jetzt bei dir im Security-Workshop so ab? Was waren denn da so die Themen?
Ja, es ging hauptsächlich darum, wie man verhindern kann, dass zum Beispiel ein Benutzer aus seiner Container ausbricht und dann sozusagen den Service von einem anderen beeinflusst, also oder auch Daten abzieht. Also dass halt das Cloud Computing da entsprechend neuere Angriffsmöglichkeiten bietet.
Ja klar, also es gibt da verschiedene Formen von Angriffen oder Security-Problemen, die man da haben muss. Ich glaube, die wichtigste Einsicht ist, man kann nicht versuchen, alle Security-Probleme mit Technologie zu erschlagen, sondern am Ende des Tages muss man dann sich darüber einig sein, wie viel Security erwarte ich, wie viel ist realistisch und wie viel Security-Probleme kann ich jetzt über legale Konstrukte in den Griff bekommen.
Das ist, denke ich mal, auch der Grund, weshalb diese Private Clouds aufkommen, weil die Firma dann doch die ganze Sache in-house haben will, aber halt trotzdem diese Cloud-Mechanismen nutzt, um intern IT halt einfacher zu provisionieren.
Ja, genau. Damit sind wir dann auch schon beim nächsten Workshop-Thema, nämlich Private und Public Clouds. Das ist für mich schon manchmal ein kleiner Widerspruch, weil einer der großen Vorteile von Cloud Computing ist ja, ich als Kunde kann von heute auf morgen beschließen, dass ich den Service nicht mehr will und dann kriege ich auch keine Kosten mehr. Wenn man jetzt eine Private Cloud betreibt, dann bleibt man schon auf seinen Kosten sitzen, weil die Cloud sitzt im Keller rum und verbraucht Strom und will gewartet werden. Aber es ist natürlich so, dass man intern in der Firma dann auch interne Kunden hat und für die hat man vielleicht die Möglichkeit, so ein Modell zu machen. Aber da geht es wahrscheinlich eher um den effizienten Betrieb, den man da nutzen will bei den Private Clouds. Das stimmt. Ja, und dann gab es noch das Thema HA, High Availability in the Cloud. Was gibt es da für Service Level Agreements? Und auch hier so ein bisschen der Blick auf die Tatsachen. Es ist natürlich schön, wenn in der Marketingbroschüre irgendwas von 99,9999 Verfügbarkeit steht. Aber am Ende des Tages gibt es immer irgendwo Kleingedrucktes und dann steht da plötzlich was von Service Times und natürlich sind da ausgenommen irgendwelche geplanten Service Times und dann hat man plötzlich ganz spontan geplante Service Times oder sowas. Da muss man auch die Erwartungshaltung richtig setzen und sich lieber von vornherein darauf einstellen, dass ein Service Level Agreement prinzipiell erstmal eine Absichtserklärung ist, aber wir haben ja schon gesehen, bei Google und bei anderen Leuten, es kann durchaus auch mal passieren, dass ein Service mal eine Stunde lang offline ist und dann ist ruckzuck ganz schnell die 5.9 verschwunden und dann ist es halt nicht mehr so weit her mit dem Service Level Agreement. Ja, und zum Schluss, das vierte große Thema war eben Open Source oder besser gesagt offene Standards, die es einem eben ermöglichen sollen, von einem Cloud-Anbieter zum nächsten zu wechseln. Und die ja noch nicht so richtig da sind und wo man hoffentlich noch mehr von sehen wird. Da waren auch welche da von dem Projekt OpenQRM, also eine Open-Source-Cloud-Middleware, die ganz vielversprechend ist. Das heißt, wer sich seine Cloud zu Hause bauen möchte, der kann das mal mit OpenQRM versuchen. Das war ein interessantes Projekt. Ja, und von großen Clouds zu bescheideneren Projekten. Wir haben ja unseren ewigen Cliffhanger, nämlich wie sieht's mit dem Home-Server aus? Da kann ich jetzt endlich sagen, was bei mir zu Hause als Server steht, weil da habe ich nämlich ein bisschen recherchiert und ich finde immer noch, ECC ist ein wichtiger Punkt. Also ein Home-Server ohne ECC ist kein richtiger Server und ich habe herausgefunden, es ist eigentlich nur mit AMD möglich, zu vertretbaren Preisen ECC zu Hause hinzustellen. Der Intel Atom, der spart ja super Strom und ganz wenig Watt, aber er hat keine Möglichkeit, ECC-Memory zu verwenden. Und auch bei den normalen Intel-Prozessoren, also Core 2 mit ECC, kriegt man nur, wenn man den richtigen Chipsatz hat. Und ein Motherboard mit diesem Chipsatz geht frühestens bei 150 Euro los. Und bei der neuen Architektur bei Nehalem ist es so, dass die Core i7-CPUs, also die Consumer-Version von den Nehalem-Architektur, die gibt es auch nicht mit. Da ist zwar der Memory-Controller physikalisch drauf, der theoretisch ECC-Memory könnte, aber den haben sie abgeschaltet, weil Consumer brauchen offenbar kein ECC in der Intel-Welt und deswegen kriegt man bei Intel ECC-Memory nur für viel Geld. Und deswegen finde ich, ist AMD dann eine sehr gute Alternative, denn man kann sich mit einem 60-Euro-Motherboard und einem ganz normalen Athlon schon einen ECC-Home-Server bauen und deswegen habe ich auch für zu Hause AMD genommen.
Ja, und diese kürzlich veröffentlichte Google-Untersuchung beziehungsweise von Google bereitgestellte Daten, die dann diese Bianca Schröder untersucht hat, zeigt das ja auch wieder. Also da ist ja auch unter anderem rausgekommen, dass ECC-Fehler wesentlich öfter, als man davor vermutet hat, auftreten. Und ich denke mal, wenn Google 2,5 Jahre die ECC-Fehler auf der eigenen Farm überwacht, ist das schon eine relativ große Datenbasis.
Oh ja.
Und von daher, also unter anderem kam halt auch raus, dass es relativ egal ist, was man für einen RAM-Typ hat oder welchen Hersteller. Das ist, tritt meistens gleich oft auf. Aber es kam auch raus, dass wenn ein Fehler auftritt, meistens in dem gleichen Modul dann danach öfter Fehler auftreten.
Ja, das erhärtet so ein bisschen diese Isotopentheorie von ECC-Fehler, dass also ECC-Fehler dann auftreten, wenn irgendwie ein Isotop, der irgendwie in den Chip reingekommen ist, zerfällt und dann Alpha-Teilchen produziert, die dann Bits kippen lassen. Das scheint sich so ein bisschen durch diese Studie unterstützt zu werden.
Genau, also dass die eher an den RAM-Riegeln hängen, weil es wohl auch egal ist, wie groß die Chips sind, dass es eher...
Also groß im Sinne von Gigabytes.
Genau, also wie viel Speicherplatz die haben, sondern also es kippt nicht pro so und so viel Bit ein Bit um, sondern es ist eher so, dass pro RAM-Riegel eine gewisse Wahrscheinlichkeit besteht. Das heißt, es ist wohl, also eher pro Chip ist die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, es ist wohl irgendwelche Fertigungssachen, die da in die mit reinkommen in der
Fertigung. Oder Qualitätskontrollsachen. Ich meine, die Dinger werden ja auch durch Qualitätskontrolle gejagt und dann einigt man sich auf akzeptable Fehlerraten oder sowas.
Ja gut, die Fehlerrate, die dort aufgetreten ist, war 0,2% der RAM-Riegel pro Jahr. Das heißt aber, das kann keine Qualitätskontrolle testen, weil du müsstest ja dann irgendwie die mehrere Jahre in Betrieb haben, die RAM-Riegel, bevor du da das testen könntest.
Ja, also ECC-Memory halte ich schon für wichtig, weil wenn man schon sich mit ZFS beschäftigt und dann dafür sorgt, dass die Daten alle schön sicher auf den Platten sind, dann will man nicht, dass die Daten kaputt sind, noch bevor ZFS die Checksumme ausgerechnet hat. Und außerdem behaupte ich einfach mal, diese ganzen unerklärlichen Abstürze, die man so kennt, wo man dann am Ende sich fragt, ja, was war das denn? Man neigt dazu, diese ganz leicht irgendwie abzutun, wie, ach, das war mal wieder Windows, das gesponnen hat oder sowas. Das passiert natürlich deutlich seltener bei einem Unix-Betriebssystem. Ich glaube, diese unerklärlichen Abstürze sind tatsächlich oft auch auf solche Effekte wie ECC zurückzuführen. Und man sieht das ja dann auch in den Logfiles. Also wenn man bei Solaris zum Beispiel hat man den Fault Manager, der einem das genau in der Logfiles reinschreibt, dass man einen ECC-Fehler gesehen hat. Und der wird dann ja dann auch in der Regel, führt er nicht zum Absturz. Aber wenn man kein ECC-Memory hat, dann ist man einfach dem kaputten Bit einfach so ausgeliefert. Zum Thema ECC fällt mir noch ein, also ich kriege von unseren Kollegen im Service schon immer erzählt, dass Systeme, die weit oben auf dem Berg sind, da gibt es so ein paar Kandidaten, wie zum Beispiel Forschungslabore in den Bergen von Chile, da gibt es zum Beispiel das Observatorium von der European Southern Observatory. Diese Systeme, die oben auf dem Berg sind, die kriegen nachweisbar mehr ECC-Fehler als Systeme, die auf Meereshöhe sind. Oder die gar im Berg verbaut sind. Und das kann man wirklich nachmessen. Das heißt also, es gibt auch eine Komponente, die mit kosmischer Höhenstrahlung zu tun hat. Und ja, also ECC ist wichtig. Da kommt man nicht drum rum. Ja, und das war jetzt eine Studie, die gerade rausgekommen ist. Die wurde jetzt wo veröffentlicht?
Ich hatte da Rolf hatte in seinem auf Twitter den Link rumgeschickt. Den können wir dann ja auch in die Shownotes mit reinpacken.
Ja.
Ansonsten ist auch in der aktuellen CT so ein halbseitiger Bericht drin, die das auch nochmal zusammenfassen.
Okay. Der Rolf lässt sich übrigens entschuldigen, der ist gerade in New York und erholt sich von einem Marathon, den er dort gelaufen ist. Bin ja mal gespannt auf die nächste Folge, was er dann davon erzählt. Das heißt also, ECC ist gut und natürlich kann man immer noch einen Home-Server ohne ECC betreiben. Da muss man sich halt nicht wundern, wenn er einmal alle 3 Jahre statistisch gesehen abstürzt. Und oder häufiger, je nachdem, wie viele RAM-Riegel man verwendet. Ja, und dann habe ich noch das große Glück gehabt, dass ich von AMD eine CPU bekommen habe, die erst vor kurzem angekündigt wurde. Und das ist eine AMD Athlon 2X2 240E. Und das E steht für Economic oder Efficiency oder sowas. Das ist eine 2,8 GHz Athlon CPU mit einem 45 Watt TDP. Das heißt also, das ist die Stromsparvariante von den Athlons und damit kommt man eigentlich auf ganz gute Werte. Also der Server, den ich jetzt zu Hause aufgebaut habe, der verbraucht im Idle gerade mal 45 Watt. Das ist zwar mehr, als jetzt der Atom-Server machen würde, aber ich investiere doch diese extra 30 Watt, die ich jetzt zusätzlich investieren muss. Das sind dann 30 Euro, die ich im Jahr investiere, aber dafür habe ich dann einen vernünftigen Server, der bei Bedarf auch mal ein bisschen schneller werden kann. Das ist eine Dual-Core-CPU und wenn ich mal was kompilieren will, dann rauscht das deutlich schneller weg, als wenn ich das jetzt mit einer ganz langsamen CPU machen würde.
Wobei, hast du bei dem Atom-Server auch 4 Platten drin gehabt?
Ich habe vorher gar keinen Atom-Server gehabt. Nee. Ich sehe nur, dass viele Leute sagen, ich mache das jetzt mit dem und dem Server und das muss jetzt Atom sein wegen Strom sparen.
Weil das ist natürlich eine Geschichte, du hast 4 laufende Platten drin und so eine Platte verbraucht ja auch ein paar Watt.
Ja, bloß wenn er idle ist, dann schalten sich die Platten ab und dann, also die kann man ja konfigurieren, dass sie sich abschalten und dann.
Ja, wobei die von Betriebssystem sich normalerweise nie abschaltet.
Das merke ich schon. Beim Einloggen dauert es 3-4 Sekunden, bis die Platten anlaufen und dann. Okay. Aber das stimmt.
Also meine Infos waren immer, dass die Betriebssystemplatten meistens sich nicht abschalten, weil da wird doch alle paar Minuten mal irgendwas in den Logfile geschrieben.
Oder, ja, ja.
Gut, wenn er swappt, dann ist es eh vorbei.
Ja gut, er sollte eigentlich nicht swappen. Also bei den Betriebssystemplatten habe ich einen kleinen Trick angewendet. Es gibt ja viele Leute, die nehmen Compact-Flash-Karten zum Booten. Das ist auch eine schöne Idee. Das Blöde ist, dass Compact-Flash-Karten einfach nicht, entweder sie sind langsam, also ich habe schon gehört von Leuten, die haben einen halben Tag lang installiert, weil die Compact-Flash-Karten einfach zu langsam beim Schreiben sind. Oder sie sind sehr teuer. Und wenn die schon so teuer sind, dann kann ich auch richtige Festplatten verwenden. Und ich habe jetzt Notebook-Platten genommen. Ich hatte nämlich noch eine Notebook-Platte übrig von einem Upgrade, den ich auf dem Laptop gemacht habe. Habe eine zweite dazu gekauft und jetzt boote ich halt von 2 kleinen 2,5 Zoll Notebook-Platten. Und es gibt von irgendeiner kleinen PC-Bastelfirma eine Plastik-PCI-Karte, in die man Notebook-Platten reinschrauben kann. Das heißt, ich verwende jetzt den Grafikkarten-Slot, den ich nicht brauche und habe da jetzt die 2 Platten da reingeschraubt und spare mir dadurch 2 Festplatten-Slots und dann kann ich dann die Datenplatten dann in die Festplatten-Slots verbauen. Also das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Ja, und das war dann der Home-Server. Vielleicht noch ein kleiner Punkt. Wie gesagt, Stromsparen auf Teufel komm raus ist zwar ganz nett gedacht, aber vielleicht will ich irgendwann mal meine Videos transkodieren oder sowas und dann will man bei Bedarf das haben. Und das Schöne an dem Power Management ist halt, man hat im Idle-Modus wirklich nur den minimalen Verbrauch, aber wenn man mal was braucht, dann geht auch schnell, geht es auch, dass die CPU von 800 Megahertz, das ist also dieser Stromsparmodus, mal eben auf 2,8 Gigahertz hochtaktet und dann hat man 2 Cores und das reicht dann schon ganz gut, um schnell was zu arbeiten. Gut, ja und dann war letzte Woche noch die Open Solaris Developer Konferenz in Dresden. Das war eigentlich ganz nett, muss ich sagen. Da gab es 2 Tage Tutorials, wo man sich dann 4 Stunden am Stück mit D-Trace oder sowas beschäftigen konnte. Es waren insgesamt vielleicht, muss ich mal lügen, vielleicht 60 Leute da oder sowas. Das ist eigentlich eine sehr gute Zahl, weil man dann die Chance hat, wirklich mal mit jedem zu reden oder sich in kleinen Gruppen mal zu einem Thema zu treffen. Themen auf der Agenda findet ihr auf osdevcon.org. Hier mal so ein paar Highlights. Es gab ein D-Trace-Tutorial, wo man dann mal näher sich mit D-Trace beschäftigt hat. Der Thomas Wagner hat ein SourceJuicer-Tutorial gemacht, was auch sehr cool war. SourceJuicer ist ein OpenSolaris-Projekt, mit dem man Spec-Files benutzt, um vollautomatisiert aus fertigen Open-Source-Paketen eben Pakete für OpenSolaris zu bauen. Der hat dann auch gezeigt, wie man sich seinen... Source Chooser funktioniert übrigens so, das ist eine Bildfarm, also wieder eine Bildcloud, wenn man so will. In die kann man über ein Webinterface dieses Spec-File hochladen, dann rödelt die Cloud da vor sich hin und dann spuckt sie ein fertiges OpenSolaris-Paket raus, wenn man das Spec-File richtig gemacht hat. Und damit man das Spec-File richtig macht und nicht immer wieder hochladen muss, kann man sich diese Umgebung auch auf seinem Laptop so nachbauen, dass es dann damit kompatibel ist. Und dann probiert man das auf dem Laptop aus, hat irgendwann mal das perfekte Spec-File gebaut. Und in diesem Spec-File steht nach RPM-Manier drin, wo hole ich mir die Sourcen her, wo packe ich sie aus, welche Dateien muss ich wie patchen, damit nachher Make durchläuft, mit welchem Befehl rufe ich den Compiler auf, damit er das durchdreht und welche Dateien brauche ich dann in meinem Paket, damit das Ganze installiert ist. Das schreibt man alles in diese Spec-Files rein und man nimmt sich natürlich ein fertiges Spec-File von einem ähnlichen Paket und baut das um. Und wenn man dann Spec-Files hat, kann man seine eigenen Pakete damit machen. Ziemlich nette Sache. Dann gab es noch ein Tutorial zu OpenHA Cluster. Also wie baue ich hochverfügbare Cluster und auch einen Vortrag dazu. Ja, und die eigentliche Konferenz, die wurde dann eröffnet von Simon Phipps, einer unserer Open-Source-Spezialisten oder der Sun Chief Open-Source-Specialist oder Open-Source-Mensch. Der hat dann eine sehr nette Geschichte erzählt, wie es mit Open-Source losging. Also angefangen von GNU und Stallman bis hin zur Berkeley Schule, die mehr auf Kollaboration ausgegangen ist und aus eher die BSD-Lizenz abgeleitet wurde, dann wie Open Source durch das Business adaptiert wurde. Und zum Schluss stellt er eben fest, dass eigentlich der wahre Gewinn von Open Source für Unternehmen eher darin besteht, dass dieser typische Kauflebenszyklus dadurch untergraben wird. Normalerweise hat man nämlich so einen Zyklus, wo dann für viel Aufwand irgendwelche Produkte, Software und so weiter evaluiert wird und dann hat man irgendwie schon viel Arbeit und Manpower reingesteckt, um irgendwie eine neue Software zu evaluieren, sodass man auch nicht mehr zurück kann. Und dann muss man das irgendwie kaufen und supporten und das dauert ewig lange. Und das ist dann auch dominiert durch irgendwelche Geschäftsprozesse und so weiter. Und durch Open Source ist dieser Kreislauf so ein bisschen aufgebrochen worden, sodass eben das Installieren und diese Evaluierungsphase sozusagen von alleine passiert, ohne irgendwelche Blockaden. Sprich, jemand installiert in seiner Freizeit mal eben eine neue Software als Open Source auf einem Server und dann wird damit rumgespielt. Und erst wenn das Ganze produktionsreif ist, macht man sich darüber Gedanken, naja, eigentlich sollten wir uns jetzt mal überlegen, wie wir das supported kriegen, sodass also dieser ganze kommerzielle Hickhack mit Angebot machen und Service und Verträgen und so weiter erst spät reinkommt, wenn man sich eigentlich schon für die Software entschieden hat und wenn alles schon richtig läuft. Und dass das eigentlich für alle Seiten eine deutliche Verbesserung ist. Und das ist eigentlich das ist gut, das ist auch mal ein vernünftiges Businessmodell, was man mit Open Source Software machen kann. Nicht immer diese, ich gebe es frei weg und dann schaue ich, wo ich mir das Geld hole, Geschichte, sondern das ist eigentlich nur eine Verbesserung dieses ganzen Pilotprogramm-Software-Einführungsprozesses in den Firmen. Und ich finde das eigentlich eine ganz gute Sichtweise auf Open Source. Ja, dann hat der Glenn Brunet seine Immutable Service Container vorgestellt, die wir auch schon im Heldenfunk gehabt haben vor einem halben Jahr oder so. Hast du die mal ausprobiert?
Ich habe die mal ausprobiert, ja. Mhm. Also das ist eigentlich ganz cool. Also der hat, also prinzipiell die Immutable Service Containers sind erstmal ein Paper, was beschreibt, wie man Services möglichst sicher aufsetzt. Also man hat praktisch einen Service Dock, nennt er das. Mhm. Also und darauf werden die Container aufgesetzt und jeder Container macht einen Service und wird so konfiguriert, dass möglichst nur die notwendigen Möglichkeiten da sind. Sprich, Filesysteme werden nach Möglichkeit read-only bloß dem Container gegeben und nur eine Datenbank muss den Bereich, wo die Daten liegen und wo Logfiles liegen, schreibbar haben. Und auch die Container untereinander dürfen nur in praktisch so kommunizieren, wie es notwendig ist, und so dass man zum Beispiel eventuell von dem Webserver nicht direkt auf die Datenbank kann.
Ja.
Und das Zweite ist, er hat dann für OpenSolaris Skripten zur Verfügung gestellt, wo man auf einem frisch installierten OpenSolaris ein Initialisierungsskript laufen lässt, was das Solaris minimiert und auch entsprechend ein paar umkonfiguriert. Und anschließend gibt es ein Skript, was einen Container darstellt, aufsetzt, also ein ja. Container,
dazu muss man sagen,
von Zonen.
Genau, die Immutable Service Container sind erstmal betriebssystemunabhängig. Man kann die auch in BSD oder Linux bauen. Aber es gibt schon ein paar Punkte, die man mit Solaris besonders elegant lösen kann. Man kann natürlich die Container dann statt in virtuelle Maschinen auf OpenSolaris-Container legen, was effizienter ist oder was mir besonders gut gefallen hat. Man kann mit ZFS zum Beispiel Sachen read-only mounten und die paar Sachen, die read-write sind, die kann man so konfigurieren, dass alle 5 Minuten Snapshots gemacht hat. Dann hat man forensische Snapshots, mit denen man nachvollziehen kann, wie ein Verbrecher reingekommen ist. Oder was mir besonders gut gefallen hat, man kann mit der Crossbow-Netzwerk-Virtualisierung dafür sorgen, dass jeder Container nur zu dem eine Verbindung aufmachen kann, wo er kann. Also wenn man so einen Web-Stack hat, dann kann man dafür sorgen, dass die MySQL-Datenbank nur mit dem Web-Server redet und nicht mit der Außenwelt oder sowas. Und das ohne einen zusätzlichen Switch verbauen zu müssen.
Genau. Mhm. Bei das Letzte, was ich wusste, ist, dass er gerade daran arbeitet, das mit VirtualBox auch aufzusetzen.
Genau. Mhm. Dann hat man die Möglichkeit, zum Beispiel auch Windows-Dienste oder sowas genau. als Immutable Service Container zu betreiben oder so. Mhm. Ja, das ist schon cool, die Sachen. Dann gab es noch einen Vortrag über ZFS-Internas, also wie funktionieren die Datenstrukturen in ZFS, also wirklich vom Block, wie sieht der Überblock aus und welche Signatur hat er und wie ist das aufgebaut, das war auch sehr, sehr, sehr schön. Es gab einen Einführungstalk zu Crossbow, also zur Netzwerkvirtualisierung. Dann gibt es noch ein Projekt bei Joyent, die haben die NetBSD Package Source Infrastruktur auf OpenSolaris portiert. Weil die nämlich so ein bisschen die Zwickmühle haben, die verwenden Solaris Nevada, was so die Weiterentwicklung von Solaris 10 ist und noch nicht OpenSolaris und haben sich dadurch jetzt ihr eigenes Package-Management-System geschrieben auf Basis von Package Source und das scheint wohl ganz gut zu laufen. Und Package Source hat auch ein bisschen anderen Ansatz als jetzt der Package-Manager von OpenSolaris und eigentlich könnten sich die beiden auch ganz gut ergänzen. Also das war auch ganz interessant. Also das war schon cool.
Ich habe jetzt gerade mal die Webseite aufgemacht, während du es erzählt hast, und ich sehe, dass die ganzen Vorträge schon als PDFs
genau.
hinterlegt sind. Das heißt, das geht ja relativ schnell beim anderen Konferenzen. Dauert es deutlich länger. Bis die
genau, also auf osdevcon.org findet ihr die Agenda. Klickt da einfach auf Programm. Was ich auch toll fand, war einer der letzten Vorträge, der vom Eric Sachs, Greening the OpenSolaris Kernel. Und zwar ist das einer von den Kernel-Entwicklern, der so ein bisschen erzählt hat, wie sie versuchen, den Kernel dazu zu bringen, möglichst wenig aufzuwachen. Also wenn man so ein System idle hat, dann hat der Kernel immer noch brutal viel zu tun. Und die haben sich das jetzt angeguckt, was tut der Kernel eigentlich? Oder was macht das System eigentlich, wenn es idle ist? Und muss es denn das tun? Weil man will ja Strom sparen. Und wenn die CPU aber tausende Mal pro Sekunde aufgeweckt wird vom Sleep State, dann ist es nicht so einfach mit dem Strom sparen. Und die haben jetzt herausgefunden, es gibt also einen Timer, der tausendmal pro Sekunde aufgerufen wird und dann irgendwas tut. Und es gibt so ein paar Dienste, die sich an diesen Timer dranhängen und versuchen, irgendwas zu tun. Und dieser Timer wird jetzt schrittweise ersetzt durch Alternativen. Das heißt also, statt dass der Timer tausendmal pro Sekunde den Kernel aufwacht und dann nachguckt, habe ich was zu tun, geht man den umgekehrten Weg und überlegt sich, okay, wer hat sich an diesen Timer drangehängt und wie häufig will er aufgeweckt werden? Und wenn das ein Dienst ist, den wir selber sowieso als Teil von Solaris mitliefern, dann kann man den Dienst auch ganz anders machen, dass der Dienst sagt, okay, weck mich das nächste Mal dann und dann auf und dann mache ich meine Aufräumarbeiten. Und so haben sie es jetzt geschafft, so ein paar Dienste jetzt erstmal unter Kontrolle zu kriegen. Und das Ziel ist, dass das System eine Sekunde lang komplett nichts tut und alles andere dynamisch passiert. Und das ist so das erklärte Ziel. Und sie glauben, sie können das Ziel bis zum nächsten OpenSolaris erreichen. Und einen Übeltäter haben sie schon identifiziert. Es gibt wohl einen Prozess, der 100 Mal pro Sekunde nachguckt, ob denn ein neues USB-Gerät eingesteckt wurde. Und das geht auch 20 Mal pro Sekunde oder weniger. Das kann man dann sicherlich auch ein bisschen anders machen. Oder besser wäre natürlich ein Event-Driven-Modell, dass also man dem Treiber-Chip sagt, pass auf, weck mich doch einfach dann auch, wenn das USB-Gerät kommt. Also dieses Polling-Modell einfach los wird. Ja, also das war schon ein Highlight und es war ein sehr schöner Abschlussvortrag. Ja, und auf der OpenSolaris Developer-Konferenz habe ich den Sebastian Laubscher getroffen, der zusammen mit seinem Geschäftspartner ein IT-Unternehmen betreibt, die Firma Interdose. Und wir haben uns hingesetzt und haben uns unterhalten über verschiedene Themen, über Open Solaris, über User Groups, über Podcasting und über Cloud Computing. Also hören wir mal rein, was der Sebastian zu sagen hat. Herzlich willkommen zum Heldenfunk-Interview mit Sebastian Laubschau. Hallo Sebastian.
Hallo Konstantin.
Sebastian und ich, wir sitzen hier gerade am Ende der Open Solaris Developer Konferenz in Dresden und haben uns jetzt mal ein bisschen zusammengesetzt, um ein bisschen über Gott und die Welt zu reden. Jetzt erzähl mal ein bisschen, Sebastian, wo kommst du her? Was machst du so?
Okay, also erstmal, ich hoffe, meine Stimme hält's aus, weil ich habe mich, glaube ich, gestern Abend erkältet. ich komme aus der Region von Heidelberg. Mhm. Genau genommen wohne ich momentan in Waldorf. Was ich tue, ich habe vor fast 4 Jahren eine Firma gegründet mit einem meiner besten Freunde. Mhm. Wir machen alles, was so in Richtung Unix-Netzwerk fällt. Zumindest ist das mein Bereich. Er ist Softwareentwickler, sowohl Desktop als auch Web. Mhm. Wir betreuen eine relativ kleine Anzahl von Kunden, betreuen die aber sehr nachhaltig. Also unser Ziel ist eigentlich immer, dass der Kunde zufrieden ist und nicht nur wir unsere Ware losgeworden sind oder unsere Dienstleistung. Ja. Läuft ganz gut, läuft eigentlich sehr gut, wir sind sehr zufrieden damit und ja.
Schön, ist sicherlich auch viel Arbeit, nicht? Weil
wahnsinnig
viel Arbeit. Jeder Kunde ist eigen und so, ja klar. Mhm. Ja und wir kennen uns ja so ein bisschen locker über Feedback. Geschichten im Heldenfunk und du hast uns ja irgendwann mal die große Vergeltungsdose Gummibärchen geschickt.
Weil ihr den Feed gebaut habt.
Genau. Ja, richtig. Wie bist du denn zum Heldenfunk gekommen?
Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr. Mhm. Ich habe ihn irgendwann mal drüber gestolpert, potenziell über Jörg Meulenkamps Blog, ich weiß es nicht genau. Mhm. Generell würde ich dazu gerne loswerden, Leute, wenn ihr Podcasts hört, schreibt darüber, twittert darüber, nutzt, was es an Social Web gibt, verbreitet es. Weil in den seltensten Fällen finden wir die Podcasts darüber, dass sie irgendwo verlinkt sind, dass sie in iTunes gerade ganz oben sind oder irgendwas derartiges, sondern dadurch, dass sie empfohlen wurden.
Das ist wirklich ein heißes Thema. Ich war neulich auf einer Podcasting-Konferenz und da wurde auch laut drüber gejammert, dass diese ganzen Top-10-Listen oder Top-100-Listen unter den Podcastern, inklusive der iTunes-Listen, inzwischen völlig übervölkert sind von kommerziellen Angeboten. Also richtig. Zweitverwertung von schlechten Audiosendungen über Podcasts oder was oder irgendwelche blöden Dumbo-Sendungen aus dem Fernsehen oder was, die sie verpodcastet haben. Ja. Und es wird zunehmend schwieriger, gute Podcasts zu finden.
Leider richtig. Und iTunes bietet unglaublich viele an, aber da rauszusortieren ist unglaublich viel Aufwand. Mhm. Und wer tut das?
Ja. Es gibt natürlich so diese anderen Portale, so podcast.de oder podster.de, aber ich muss gestehen, ich gucke da kaum rein.
Ich auch nicht. Was in iTunes nicht drin ist, ist irgendwo uninteressant geworden.
Ja. Was vielleicht funktionieren könnte, wäre, wenn sich die Podcaster, also die Privatpodcaster, also ich betrachte unseren Heldenfunk-Podcast auch noch als Privatpodcast, wenn die sich einfach mal gegenseitig immer wieder mal interviewen, um darüber dann so eine Art der kennt den Schiene Kennenlernen-Mechanismus zu machen. Aber das ist schon wirklich ein Punkt. Es ist schwer, gute Podcasts zu finden. Und wenn, dann lernt man die über Barcamps kennen oder über Hörertreffen oder andere. Hm. Dann müsste so ein Last.fm für Podcasts oder
das
sowas.
Das wäre eine der Optionen, ja.
So, Hörer, die diesen Podcast gehört haben, hören diesen anderen Podcast. Ja, das ist interessant. Vielleicht rufen wir mal unsere Hörer auf an dieser Stelle. Schickt uns doch mal eure Liste von den 3 liebsten Podcasts, natürlich neben Heldenfunk. Und dann können wir die mal so publizieren. Dann machen wir vielleicht unsere eigene Top 10 von Hörer-Podcasts. Ihr könnt es natürlich an kontakt@systemhelden.com schicken oder ihr könnt es auf unsere Facebook-Seite posten oder wie auch immer. Ihr könnt es auch Snail-Mail schicken.
Und jetzt wisst ihr ja auch, wie man auch sowas ein RSS-Feed baut.
Genau. Und genau, der Sebastian war auch der vorgeschlagen hatte, einen Helden-Feed zu bauen. Nämlich aus all den RSS-Feeds unserer Helden-Blogs einen gemeinsam zu machen. Ich muss nochmal schauen, ob der überhaupt noch funktioniert.
Der funktioniert noch.
Der funktioniert noch, super. Okay. Cool. Und ja, das ist schön. Ja, Podcasting ist ein Thema. Welche Podcasts sind denn deine Lieblingspodcasts?
Einige. Also ich habe die meisten Titel ehrlich gesagt nicht im Kopf. Da müsste jetzt mein iPod rauskramen. Mhm. Natürlich der Heldenfunk, ganz klar. Mhm. Das war genug Werbung für heute. Mhm. Was ich mir sehr gerne anhöre oder anschaue, ist SysOps TV, respektive SysOps Train am Radio.
Oh cool.
Spaßig. Mhm. Der Christian Zengel gibt sich da wahnsinnig Mühe und zum Teil erkennt man so ein bisschen, dass es ein bisschen Low-Cost ist, aber andererseits ist es wahnsinnig lustig, sich es anzuschauen oder anzuhören. Es ist sehr Mac-lastig, was mir sehr entgegenkommt. Mhm. Und es ist einfach sehr viel Spaß jedes Mal, wenn eine Folge rauskommt. Das Christian, mehr Folgen bitte.
Das kann ich übrigens bestätigen. Der Christian war neulich in München und wir haben mit ihm gemeinsam für den sysops.tv ein bisschen was aufgenommen. Das heißt, schaut einfach mal auf sysops.tv und dann werdet ihr so ein paar bekannte Gesichter wiedersehen.
Richtig. Mhm. Was ich auch noch empfehlen kann, ist Wannhoffs wunderbare Welt der Wissenschaft. Mhm. Der gute Thomas Wannhoff hat neulich auch über Twitter aufgerufen, Leute, verlinkt doch bitte mal ein bisschen. Und natürlich bin ich dem nachgefolgt. Ein Podcast, den ich mir schon sehr lange anhöre. Ich glaube, das war sogar einer der ersten. Mhm. Absolut genial recherchiert. Wissenschaftliche Themen, sehr einfach erklärt. Super für kurzweilig informiert werden.
Cool, ja. Und du hast, glaube ich, auch gerade einen Blogartikel geschrieben über Podcasts, richtig?
Richtig. Mhm. Also eigentlich nur die Auflistung meiner Top 5, aber
na super,
zumindest mal eine Anleitung, wie man sowas machen könnte.
Dann nehmen wir das doch als Grundlage für unsere Heldenfunk-Charts, Heldenfunk-Podcast-Charts. Und dann bin ich mal gespannt, was dabei rauskommt. Ich überlege gerade, welche Podcasts ich gerne höre. Also der Chaos Radio Express, den kann ich sehr empfehlen, vom Chaos Computer Club, weil der eigentlich immer, das sind immer sehr lange Folgen, sind 2 Stunden Interviews über alles, aber da gibt es so ein paar schöne Highlights. Also ich habe mir neulich die Folge zum Thema Kaffee durchgehört. Das sind wirklich 2 Stunden von der Kaffeebohne bis zum fertigen Produkt und was alles dazwischen passiert und was alles dazwischen vor allem schiefgehen kann. Und wenn man den mal durchgelesen hat, dann ist man ein richtiger Kaffee-Geek. Was höre ich noch? Bits und so höre ich manchmal ganz gerne. Da gibt es auch wohl eine Historie mit dem Sysops TV, die mal zusammen was gemacht haben, also auch ganz durchaus hörenswert. Und ja, und dann wird es relativ speziell. Fein. Nee, also Podcasts immer schön hören. Und neben Podcasts beschäftigst du dich ja auch mit Open Solaris sehr gerne. Richtig. Und bei euch hast du dann auch gerade die Open Solaris User Group Rhein-Neckar ins Leben gerufen,
richtig,
oder?
Richtig, das war im Mai diesen Jahres.
Mhm. Und wie läuft's da?
Bisher ist es noch ein kleiner Kampf gegen Windmühlen. Mhm. Ganz klar, ich meine, wir sind eine ganz neue Gruppe. Wir sind eine der aktuellsten in Deutschland oder eine der neuesten in Deutschland vielmehr. Mhm. Wir haben einen Dachverband darüber sozusagen. Das ist die Unix User Group Rhein-Neckar.
Okay.
Das ist ganz prima, weil die uns Leute und Infrastruktur sozusagen sponsern. Mhm. Allerdings, es ist leider immer dieser Kampf gegen Begriffe wie Slowlaris oder hier auf meinem 386er funktioniert das aber nicht. Also ja, natürlich funktioniert das nicht. Aber also zunehmend werden die Leute interessierter, es werden immer mehr, die sich dafür interessieren, es werden immer speziellere Themen, die interessant werden.
Ja, ich glaube, es steht und fällt, dass man dann wirklich regelmäßig was anbietet und die Leute sich das in Kalender schreiben. Wir haben in München zum Beispiel von Anfang an alle 12 Termine im Voraus im Kalender festgelegt. Und damit man da keine Terminkonflikte hat. Und es hilft natürlich zu wissen, welche anderen Treffen es dort gibt, dass man da nicht gleich mit irgendwas Populärem kollidiert und so. Wie viele Leute ungefähr habt ihr da so?
Das ist eine sehr gute Frage. Also die UGN selber hat ungefähr 30 Mitglieder, wir sind ein e.V. Die Leute, die regelmäßig oder auch unregelmäßig kommen, das sind vielleicht 80, vielleicht 100, vielleicht auch nur 5 weitere. Ich weiß es nicht.
Okay.
Das ist sehr schwer zu
zählen. Doch, richtig viele, ja.
Es sind erstaunlich viele, wobei halt zum Teil Leute dann einmal im Jahr oder 2-3 Mal im Jahr vorbeischauen.
Okay.
Wir haben auch ein paar Leute, die sitzen eigentlich gar nicht bei uns in der Nähe, die sind eigentlich viel zu weit weg, kommen dann halt gar nicht, aber sind auf der Mailingliste trotzdem aktiv. Mhm. Also ein relativ schöner Haufen, sehr familiär.
Habt ihr mal so ein Install-Fest gemacht?
Mehrere in den vergangenen Jahren. Mhm. In letzter Zeit ist gar nichts mehr, weil eigentlich kann man damit nicht mehr so arg viel holen.
Ja klar, also einmal sollte man es machen oder vielleicht, wenn ein neues Release draußen ist oder so. Und dann, was bei uns ganz gut klappt, ist, wenn man das irgendwie mit einem Vortrag koppelt. Also Vortrag wie zum Beispiel Home-Server und was es da so für Kleinigkeiten gibt oder sowas. Irgendwas, was die Leute auch privat so ein bisschen anspricht.
Ja.
Dann, das scheint ganz gut zu laufen.
Wir hatten sowas in der Art gerade neulich erst, als macOS 10.6 rauskam. Da waren dann halt ein Haufen Leute, haben ja 10.5 auf 10.6 geupgradet. Mhm. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Vortragsprogramm drumherum machen, aber die Neuerungen waren so marginal, dass es sich nicht wirklich gelohnt hat.
Ja, das stimmt.
Aber ich meine, jetzt demnächst kommt FreeBSD 8. Mal gucken, was dann passiert.
Gut. Okay, ja, und vom Thema Open Solaris zum Thema Cloud Computing. Man will ja auch in Open Solaris mehr Unterstützung für Cloud Computing einbauen und wir haben jetzt hier während der OS DevCon auch einen Vortrag gehört über Immutable Service Containers, die ja auch so ein bisschen Cloud Computing Hintergrund haben. Und du hast noch ein paar eigene Ideen für euch entwickelt zum Thema Cloud Computing. Worum geht's da?
Kann man so sagen. Also im Großen und Ganzen, ich sehe Cloud Computing als einen Begriff, der sehr gehypt wird. Und ja, eigentlich ist ja nicht wirklich viel dahinter, vor allem keine wirklich neuen Konzepte. Ich hatte mir mal den Ansatz von Amazon angeguckt, der ist ja eigentlich ganz süß. Ich sehe nur eigentlich noch viel zu viel Aufwand drin, weil du kriegst eine Maschine, eigentlich eine Bare-Installation von einem Betriebssystem und musst den ganzen Rest selber machen. Und jetzt meldet sich meine Stimme. ich finde den Ansatz von Google mit der App Engine total spaßig. Java, Python funktioniert beides ganz prima. Eine Datenbank hat man nicht, aber da kriegt man auch ein bisschen was auf die Reihe.
Ja.
Aber was eigentlich das Spaßige ist, wir haben sozusagen eine eigene Cloud gebaut. Wir nennen es nicht so, aber im Großen und Ganzen ist es das.
Okay.
Wir haben einen Haufen virtualisierte Maschinen, laufen momentan unter Linux. Auf Dauer hätte ich sie sogar gerne auf OpenSolaris, respektive Zonen daraus gebaut, die auf ein gemeinsames Storage zugreifen. Per Load Balancing werden die Anfragen von außen verteilt. Und eigentlich kann ich jede Maschine von einem reellen Host auf jeden anderen reellen Host umziehen. Was im Großen und Ganzen ja auch schon eine Art Cloud ist.
Richtig, das ist auch so ein bisschen Cloud. Und in diesen virtuellen Maschinen, da laufen dann, oder
da die laufen
verkauft die ihr dann euren Kunden sozusagen?
Unter anderem das auch, aber in erster Linie laufen unsere eigenen Dienste darin. Wir haben einmal richtig Geld in die Hand genommen, haben einen Haufen Büchsen gekauft. Das Ganze läuft unter VMware ESX, genau genommen dem ESXi. Tut ganz prächtig. Und im Moment haben wir eigentlich viel mehr Leistung, als wir es wirklich bräuchten. Aber das ist ganz prima, weil man damit schön spielen kann.
Das heißt, man kann sich dann auf Zuruf mal eine Maschine holen und irgendwas drauf installieren und dann ausprobieren.
Richtig.
Welche Dienste bietet ihr da an?
Effektiv alles. Alles, was auf Unix läuft. Also wenn ein Kunde, was weiß ich, einen LDAP-Client, einen LDAP-Slave braucht, dann wäre das kein Problem. Wir selber fahren sehr gerne Kerberos-Dienste. Also wir probieren auch, oder zumindest ich versuche, alles gegen Kerberos fahren zu können, was wir anbieten.
Okay.
Wir haben einen Haufen Webprojekte. Mein Kollege, wie ich vorhin schon gesagt hatte, ist ja Webentwickler. Wir sind im Gaming-Markt relativ aktiv. Wir haben einen Haufen Webseiten. Unter anderem darf ich Werbung machen.
Natürlich.
Eines der größten deutschen Cheat-Portale. Also wer ein bisschen mogeln will, forcheaters.de, da steht das alles. Vor als vier. Wir sind gerade noch an ein paar anderen Projekten dran, auch alles Gaming-Bereich. Und ich glaube, dann haben wir auch nicht mehr diese maßlose Überzahl von Last, die wir abfackeln können.
Mal gucken, was daraus wird. Wie muss ich mir das vorstellen? Das heißt also, ich bin euer Kunde und ich sage, hallo, ich würde gerne ein Portal bei euch jetzt hosten. Und macht ihr dann auch das CMS da drauf? Und dann
wenn der Kunde das möchte und wenn die Anforderung abbildbar ist, dann ja.
Das heißt also, ich komme da hin und sage, hallo, ich hätte gerne einen Drupal. Und dann setzt du mir das dann auf, sorgst dafür, dass das alles ein bisschen sicherheitsmäßig passt. Und dann muss ich nur noch kommen und über das Drupal Web Interface mir mein Design und meine
Dinge drauf. Genau, das ist die eine Möglichkeit. Bauen. Die andere Möglichkeit ist, wenn du sagst, du möchtest das komplett selber machen, dann können wir dir eine gewisse Anzahl von virtuellen Maschinen einfach vorgeben.
Ja.
Die haben wir bereits mit einem Standard-Setup versehen.
Okay.
Du hast selber Root-Zugriff darauf, wenn du es möchtest. Bist natürlich dann auch selber für Updates, Sicherheit
verantwortlich.
Und so weiter verantwortlich. Und wir load-balancen das dann auch so, wie du es haben magst.
Oh, cool.
Inklusive Backup-Service, inklusive Monitoring, alles, was halt dazu gehört.
Nett. Was kostet das so? Also das nur so hausnummermäßig, das ist immer individuell.
Ganz individuell. Okay. Kommt drauf an, wie viel Aufwand am Ende für uns entsteht.
Ja klar, natürlich. Da ist eigentlich die Handarbeit der größte Posten dahinter, nicht? Cool. Das heißt also, Cloud Computing gibt es eigentlich auch schon bei euch. Ne? Ihr seid eine Zwei-Mann-Bude.
Richtig.
Das finde ich super. Also die Zwei-Mann-Cloud-Bude, das ist doch...
Ja, toll, wir haben das selber als Personal.
Interdose, wo kommt eigentlich der Name her? Ich denke da immer so an DOS, ne? Aber das
ist bestimmt nichts. Ja, das hat mit DOS überhaupt nichts zu tun, weil das muss man leicht Englisch aussprechen, dann klingt es auch gleich viel cooler.
Dosey, ja.
Interdose,
ja.
Der Name ist entstanden daraus, dass mein Name Sebastian ist, mein Kollege heißt Dominik, Internet, Dominik, Sebastian, Interdose, fertig, wir haben einen Firmennamen.
Interdose, cool.
Weil wir haben den ganzen Spaß vor 4 Jahren gegründet und da hatten wir das gleiche Problem wie heute auch. Alle interessanten Namen sind bereits weg.
Ja, klar.
Finde mal Domains, die frei sind.
Stimmt. Cool, Interdose. Das heißt also, wenn ihr eine kleine Cloud braucht, dann müsst ihr gar nicht zu Amazon gehen, schon gar nicht über den großen Teich, sondern ihr kriegt das in Deutschland. Und sogar mit Service aus 2 Händen.
4.
4 Händen personalisiert und dann gibt es das bei Interdose. Cool. Ja, vielleicht noch so ein paar abschließende Worte. Was würdest du einem jungen, aufstrebenden Systemhelden raten, wie er sein Leben Einfacher, besser, schneller. Was hättest du denn am liebsten für ein Rad gehabt, als du angefangen hast?
Wenn du glaubst, dass du alles, was du tust, automatisieren kannst, dann tu's. Mhm. Und automatisiere noch viel mehr. Mhm. Und Outsourcing.
Outsourcing?
Nicht alles selbst machen.
Was outsourcet ihr denn dann?
Ungefähr? Momentan relativ wenig. Mhm. Wir sind ja eher der Empfänger von Outsourcing.
Richtig.
Aber ich würde jetzt im Nachhinein ein paar Dinge etwas anders machen und einfach ein paar Dienste outsourcen. Mhm. Beispielsweise, je nachdem, wie man zum Thema Datenschutz steht, von Google gibt es ja die Google Application for Domains, mhm. was ganz prima ist. Man hat einen Maildienst darauf, man hat also effektiv Gmail auf der eigenen Domain.
Ja.
Man hat einen Kalenderservice drauf, alles drumherum. Mhm. Überhaupt keine Arbeit und kostet auch nicht wirklich viel. Mhm. Wie gesagt, je nachdem, wie paranoid man ist und wie man zum Datenschutz steht, das ist auf jeden Fall eine Option, die man sich mal anschauen sollte.
Okay, also Automatisierung ist alles und worauf man keinen Bock hat, das sollte man outsourcen.
Richtig, das macht einfach die Zeiten schöner.
Genau. Okay, ja, dann vielen Dank für das Interview.
Ich danke dir.
Und gute Fahrt nach Hause.
Dankeschön.
Ja, und zum Schluss haben wir für euch noch ein paar Tipps, wie man sich der Überherrscharen von DAOs entledigen kann. Und da gibt es natürlich einen wunderbaren Angriffspunkt und das ist die Tastatur. Das heißt also, das Setup ist folgendes. Wir haben unseren DAO-Kollegen, der irgendwann mal nicht hinguckt und das ist dann so ein bisschen die Gelegenheit, mal was mit der Tastatur anzustellen. Das Einfachste ist natürlich...
Ja, also das Klassische, was ich kenne, was man schon seit Jahren gibt, ist einfach die Tastenkappen abzumachen.
Genau.
Und entweder dann mal alle Buchstaben raus und neu angeordnet wieder aufzusetzen.
Neu sortieren, genau. Vielleicht nach dem Alphabet.
Genau, ja.
Alphabet für ordnungsliebende
ist ein guter Ansatz. Hm. Oder die etwas subtilere Methode, einfach nur zwei auszutauschen. Hm. Da bieten sich zum Beispiel Z und Y an, weil dann meinen viele Leute, ganz amerikanisches böse. Layout, das kann ich. Und dann wundern sie sich, dass der Rest doch nicht passt.
Genau, dass die geschweifte Klammer plötzlich woanders.
Ne? Ja.
Ja, also Tastaturen tauschen, das ist ein beliebtes Spiel, aber es gibt noch mehr, oder?
Ja, es gibt zum Beispiel noch den Green IT-Ansatz. Und zwar, da muss man aber dann ein bisschen mehr Zeit dafür einplanen. Also der Kollege sollte mindestens 2 Wochen im Urlaub sein, wo man das durchführt. Mhm. Man klaut die Tastatur, musste aber dann auch wirklich gut anfeuchten, ja, also am besten mit so einem Pflanzenspray-Gerät. Mhm. Und dann tut man in die Spalten zwischen den Tastaturkappen einfach ein bisschen Katzengrassamen rein, packt das Ganze in eine Folie ein, also so, dass man sozusagen das Treibhaus hat.
Treibhaustastatur,
also ja. Treibhaustastatur und dann fängt es auch wirklich an, da auszutreiben und cool. Man kommt also so in den 2 Wochen, wo der Kollege im Urlaub ist, schon so auf so eine ansehnliche Graslänge, so zwischen, ja, ich würde mal sagen, so 7 bis 15 Zentimeter, je nachdem, wie warm es ist. Und ja, dann stellt man das dann einfach auf den Schreibtisch.
Cool, da gibt es auch ein Video dazu, so ein How-To-Video, wie es heute bei YouTube üblich. Ich finde das Video klasse, das hast du uns ja vorgespielt. Ich finde, dieser Typ, der diese Tastatur austauscht, der hat sowas von so einem Serienmörder irgendwie.
Ne? Ja, der hat schon was Manisches.
Der hat was Manisches irgendwie. Vor allem, wenn ihr euch das Video anguckt, wir verlinken es natürlich auf heldenfunk.de. Wenn ihr euch das Video anguckt, achtet mal drauf, an was für einem Terminal der sitzt und was der für eine Tastatur hat. Das ist auch der Hammer. Das sieht man erst beim zweiten Mal hingucken.
Ja.
Ja, aber man kann noch mehr mit der Tastatur machen, wie du uns auf einem anderen Video noch gezeigt hast. Das Ganze kommt nämlich alles vom Markt. Der tut jetzt gerade ganz bescheiden.
Ja gut, es gibt jetzt natürlich dann auch noch einen anderen Ansatz, der ist aber weitaus technischer. Also da muss man schon so ein bisschen so ein Hardware-Frickler sein. Ein bisschen
Löterfahrung braucht man dann schon. Ja. Ne?
Also da geht es darum, dass man sagt, man vermint die Tastatur sozusagen. Also es geht speziell um die Shift-Lock-Taste, die ja jeder irgendwann in seinem Leben mal unabsichtlich betätigt hat. Also ich meine, mir passiert das auch 2-3 Mal pro Woche in unregelmäßigen Abständen. Ja, der Ansatz ist folgender, dass man sagt, diese Shift-Lock-Taste, die triggert ja immer das Leuchten einer LED, also diese Aktivierung. Ja. Und man macht sozusagen eine Parallelschaltung auf diese LED, ja, wenn diese Taste aktiviert wird. Und was da gemacht wird, ist, man baut sich einen Musikchip aus einer Grußkarte aus. Ja, also diese Karten, die man so aufklappt, und dann spielt es halt irgendwie Happy Birthday oder irgendwas anderes. Klebt diese Sache von unten an die Tastatur, macht eben die Drähte rein und beim nächsten Shift-Lock Aktivierung wird dann diese Musik dann abgespielt. Happy Birthday
gesungen, ja. Genau.
Also gut, man könnte das natürlich auch irgendwie softwaremäßig machen mit irgendeinem Virus, den man da einschleust.
Ja, aber das ist uncool. Das,
ja. Aber man muss auch mal sagen, also Sun hat ja auch immer schon so die Hardware-Lösung angestrebt. Ja.
Das stimmt. Vor allem, das funktioniert auch im BIOS-Modus, nicht? Das, da ja. muss man dann, egal bei welchem Betriebssystem, das funktioniert immer.
Ja. Also als Hardware-Company, wir müssen einfach löten.
Genau. Also auch dazu gibt es ein schönes Video. Man muss da sogar noch einen echten Transistor bei Konrad kaufen und den noch dazwischen löten, der dann das Schalten macht, aber das kriegt ihr ja hin. Ja, dann schickt uns doch eure Lieblings-DAW-Streiche. Wir haben jetzt gerade Halloween hinter uns und wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum 1. April, aber vielleicht fällt euch ja noch was zu Weihnachten ein, dass irgendwie der Tannenbaum angeht, wenn man Tannenbaum auf die Tastatur tippt oder sowas. Und ja, schickt uns einfach eure Lieblings-DAW-Tastaturstreiche oder was man sonst noch mit DAWs anstellen kann. Und denkt dran an das Interview mit dem Sebastian. Schickt uns auch eure Lieblings-Podcasts, damit wir die Heldenfunk-Top 10 der Podcasts machen können. Und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback an kontakt@systemhelden.com. Und bis zum nächsten Mal.